Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören, beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So. Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Dr. Jan Gülker, kardiologischer Chefarzt in Wuppertal, sowie Dr. Lars Bansemir, Chefarzt der Kardiologie in Velbert, zum Thema Herzinsuffizienz.
Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Ich sitze heute mit zwei gestandenen Kardiologen zusammen. Und wir wollen noch einmal sprechen über das Thema Herzinsuffizienz. Und das hat auch einen gewissen Grund, weil es neue Leitlinien gibt. Jan, du bist schon bekannt den Hörerinnen und Hörern aus der letzten Folge. Du bist Chefarzt in der Kardiologie in Wuppertal in der Klinik. Und da haben wir noch einen zweiten Gast hier, den Lars Bansemir, Dr. Lars Bansemir, Chefarzt in der Kardiologie in Velbert. Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Ich werde mich heute in diesem Gespräch naturgemäß etwas zurückhalten, weil ich Neurologe bin und ihr natürlich viel mehr Ahnung habt von dem Thema. Also eröffne ich sozusagen den Raum für euch.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass ihr da seid.
Super. Ja, vielen Dank, Kai, dass wir hier sein dürfen. Du kannst dich natürlich immer wieder zwischendurch einbringen. Ja. Wir sind auf deine Expertise trotzdem sehr gespannt, über deine Sicht der Dinge. Ich bin froh, wieder eingeladen worden zu sein und einen guten Freund und Kollegen hier an meiner Seite zu haben, den Lars Bansemir aus Velbert. Wir haben lange vorher zusammengearbeitet in verschiedenen Kliniken und Herzzentren. Und wir haben heute uns das Thema Herzinsuffizienz nochmal aufs Blatt geschrieben, weil es eben in aller Munde ist, vor allem in der kardiologischen Society, in der Herzstiftung, in der Deutschen Herzstiftung spielt es ein wichtiges Thema und es sind neue große Veränderungen in den Leitlinien entstanden und deswegen dachten wir, es wäre nochmal wert, das hier aufs Tableau zu bringen. Erstmal will ich einfach mal so vielleicht ein paar Zahlen in den Raum werfen, Lars, die das ganze Dramatik der Erkrankung so verdeutlichen. Also 50% der Patienten mit Herzinsuffizienz versterben 5 Jahre nach Diagnosestellung. 60 Millionen Patienten weltweit leiden unter Herzinsuffizienz, unter Herzschwäche. Das ist 3-mal mehr, als es Krebspatienten gibt. Und es ist die Nummer-1-Diagnose bei Krankenhauspatienten über 65 Jahren. Also wir reden schon über eine ganz gravierende, dramatische Erkrankung, die vielleicht öfter unterschätzt wird, oder?
Ja, absolut, Jan. Und man sieht es auch im klinischen Alltag, auch für uns. In der Kardiologie ist das mit Abstand die häufigste Aufnahmediagnose. Die dekompensierte Herzinsuffizienz, also sprich, wenn die Patienten mit Symptomen zu uns kommen, ist mit Abstand die häufigste Aufnahmediagnose und leider Gottes auch immer noch mit einer relativ hohen Mortalität einhergeht.
Ja, und auch oft unterschätzt ist mein Eindruck. Ne? Also man hat natürlich die klassischen mit Unterschenkelödem, mit Luftnot, aber auch Patienten mit diesen besonderen HEF-PEF, wie sie abgekürzt wird, also Patienten mit einer Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion, die aber andere Probleme haben, auch an einer Herzinsuffizienz leiden und die vielleicht eher unterschätzt sind.
Ja, ich glaube, die sind oftmals, haben die auch einen Leidensweg vor sich, bis überhaupt die Diagnose gestellt wird, damit das Ultraschall gemacht, das heißt, das Herz pumpt doch gut, sieht doch alles gut aus und bis die Diagnose HEF-PEF gestellt wird, dauert es oftmals eine Zeit.
Ja,
und jetzt haben wir ja Gott sei Dank auch seit diesem Jahr noch nicht in den Leitlinien drin, aber vielleicht schon die ersten medikamentösen Therapieansätze auch für die HEF-PEF, sodass vielleicht auch für die Patienten noch mehr Hilfe geboten werden kann.
Ja. Wenn man mal so die Erkrankung anguckt, also ein berühmter Gottvater der Herzinsuffizienztherapie, ich habe es mir mal rausgeschrieben hier, Milton Packer, der hat das geschrieben, er hat, ich zitiere ihn, gesagt, Herzinsuffizienz ein komplettes, komplexes klinisches Syndrom, welches durch eine kardiale Dysfunktion und neurohumorale Fehlregulation charakterisiert ist. und dementsprechend einhergeht mit Belastungsintoleranz, Flüssigkeitsretention und verkürzter Lebensdauer. Also das hört sich ja schon an nach einem komplexen Krankheitsbild. Es ist nicht einfach und deswegen ist die Therapie auch nicht einfach. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Therapie, diese Angriffsmöglichkeiten, wenn man erstmal auf die nicht-medikamentöse Therapie vielleicht geht. Was kann man da Patienten mitgeben? Was muss man bedenken? Was sind Möglichkeiten der nicht-medikamentösen Therapie der Herzinsuffizienz?
Ja, also das sind klassisch zwei oder drei Dinge erstmal zu nennen. Auf jeden Fall einmal die Trinkmengenbeschränkung, dass die Patienten nicht zu viel sich mit Volumen überlasten. Also man sagt so 1,5 Liter Trinkmenge, alles inklusive. Gleichzeitig ein ganz guter Mechanismus, um selber den Volumenstatus zu kontrollieren als Patient, ist täglich wirklich das Gewicht zu messen und zu schauen, was macht denn mein Gewicht? Und wenn es auf einmal 2 Kilo mehr ist, ist es nicht das leckere Essen, sondern tatsächlich dann ist zu viel Wasser an Bord und der Weg zur Kongestion ist dann nicht mehr weit. Und was oftmals falsch gemacht wird, ist, dass die Patienten sich komplett körperlich schonen, dass sie keinen Sport mehr treiben, keinen Ausdauersport, und das ist komplett kontraproduktiv. Ja. Also Bewegung ist auch bei der Herzinsuffizienz gut und richtig.
Und richtig, ne?
Ja.
Ist da egal, welche Sportarten? Früher hat man gesagt, ja, am besten mal die Ausdauersportarten. Ist das immer noch so? Oder sagt man, Hauptsache, sie bewegen sich? Hauptsache, es ist ein bisschen sportliche, körperliche Betätigung da.
Also es ist tatsächlich so, dass auch Kraftsport heutzutage bei der Herzinsuffizienz möglich ist. Allerdings sollte man da nicht mit Maximalgewichten, also mit hohen Gewichten arbeiten, sondern tatsächlich eher mit mehr Wiederholungen, niedrigem Gewicht. Aber letztendlich die Bewegung ist wichtig. Und ich sage immer, am wichtigsten ist ein Sport, der den Leuten auch Spaß macht, dass sie auch ihn aktiv betreiben und nicht zweimal gemacht und dann aufgehört. Ja. Das ist, glaube ich, der entscheidende
Und solche Empfehlungen, die wir auch immer wieder mal geben, möglichst Alkohol nicht zu viel zu sich zu nehmen, nicht zu rauchen, um keine KHK zu provozieren, Salzretention, wann beginnst du da mit dem Patienten drüber zu sprechen oder wie sollte man dem Patienten das so empfehlen bezüglich dieser drei Sachen?
Okay, also Paracelsus hat schon gesagt, die Dosis macht das Gift und so sehe ich das auch. Salz ist ein ganz entscheidendes Thema, glaube ich, wirklich auch gerade hier eins der Hauptursachen für die Herzinsuffizienz, Bluthochdruck. Da spielt Kochsalz sicherlich eine große Rolle, weil wir auch allein, sag ich mal, in unserer Küche oftmals viel versteckte Salze haben. Wenn man allein abends sein Butterbrot mit Käse isst, hat man schon 3 Gramm Salz drin. Das ist sicherlich ein Problem. Klar, wenn man eine ethyltoxische Kardiomyopathie hat, sollte man Alkohol komplett meiden. Ansonsten sagt man ja, ein Gläschen Bier am Abend ist erlaubt. Nikotin muss komplett sein gelassen werden.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, essentiell, dass man sich auch daran erinnert, speziell mit der Nahrungsaufnahme, dass man da Salzreduktion oder so weiter betreibt.
Ja.
Ein Thema hast du schon angesprochen gerade, was wir vielleicht kurz streifen können, was ganz eng mit Herzinsuffizienz verbunden ist, vielleicht so wie Stiefgeschwister, Bluthochdruck.
Ja.
Bluthochdruck, ja auch Thema des letzten Jahres der Herzstiftung. Auch oft unterschätzt, tut ja nicht weh, nicht behandelt, nicht effektiv behandelt. Und da muss man ja auch frühzeitig gucken, dass man da eventuell sogar auch medikamentös reingeht, um eben eine hypertensive Herzerkrankung und dann so eine diastolische Herzinsuffizienz, die also nicht verbunden ist mit einer schlechten Pumpfunktion, um die zu vermeiden.
Ja, ganz richtig. Und auch da gilt es ja, vielleicht hat sich da auch ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden, dass man nicht erstmal ein Medikament komplett austritiert, bis Maximaldosis geht, sondern eher schaut, dass man früher direkt eine Kombinationstherapie startet, gern alles in einer Pille als Kombination vorhanden und dann, denke ich, regelmäßige Kontrollen auch über Langzeitblutdruckkontrolle.
Ja. Wenn man sich die medikamentöse Therapie anguckt, der Herzinsuffizienz, lange, lange Tradition, begonnen mit Digitalis, Inotropika, dann kam irgendwann die Beta-Blocker, ACE-Hämmer in den 90er Jahren, jetzt kommen wieder ganz neue Sachen aufs Parkett, da hat sich ja viel getan. Ne? Trotzdem kämpfen wir immer noch mit dieser Erkrankung. Wie würdest du die medikamentöse Therapie einschätzen, auch vor dem Hintergrund der neuen Leitlinien? Wie sollte man beginnen, wann sollte man beginnen und was denkst du ist das beste Schema?
Also auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Genau wie du sagst, da hat wirklich ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Also bei uns ist es so, dass wir tatsächlich die sogenannten Fantastic Four direkt starten. Also direkt eine Kombination aus dem Beta-Blocker, einem Aldosteron-Antagonisten, einem SGLT2-Inhibitor und entweder ein ACE-EMA oder die ANIs direkt starten. Und zwar alle 4 bei Diagnosestellung versuchen wir direkt zu etablieren.
Ja. Das ist ja wirklich ein Paradigmenwechsel, dass man frühzeitig damit beginnt. Und das muss man, glaube ich, auch in die Köpfe von vielen reinkriegen, von vielen, die nicht so bewandert sind mit diesen neuen Leitlinien, mit kardiologischen Themen. Wo sind die Pitfalls? Also ein Pitfall, der mir immer einfällt bei diesem neuen Therapieschema, ist vielleicht Incompliance. Was kann man da machen und wie soll man auch mit der Dosierung hier beginnen? Das kann ja auch dann ein Problem werden vielleicht.
Ja, genau. Also ich glaube, entscheidend ist, dass wir den Blutdruck im Blick haben, die Nierenfunktion, das sind zwei klassische Nebenwirkungen, die man immer im Blick haben sollte. Als erstes, also wenn ich mit dem ANI starte, starte ich tatsächlich mit der niedrigen Dosierung 24-26, versuche das noch im stationären Aufenthalt auf die mittlere Dosis zu steigern. Das Charmante bei den SGLT2-Inhibitoren ist, sag ich mal, dass das hier auf den Blutdruck jetzt keinen großen Einfluss hat. 10 Milligramm von Jardian zum Beispiel, Empagliflozin kann man gut etablieren, Beta-Blocker mit dazu. Und dann fehlt noch der Aldosteron-Antagonist, da starte ich hier meistens mit Spironolactone 25 Milligramm. Ja. Und dann haben wir im Prinzip ja alles schon drin, was man braucht. Ja. Den Beta-Blocker würde ich, was die Dosis angeht, am ehesten niedrig
beginnen. Genau. Ja. Weil ich glaube, Incompliance ist ja speziell in der Blutdrucktherapie und Herzinsuffizienztherapie ein Riesenthema, was massiv unterschätzt wird. Und auch vor allem allen Klinikern, die dann gar nicht genau wissen, werden die Medikamente so eingenommen, werden sie so weitergenommen, wird irgendwann mal abgesetzt oder man sieht die Patienten viel zu wenig. Und da ist die Verzahnung ja mit dem ambulanten Bereich noch viel zu gering.
Ja, genau. Deswegen ist, sag ich mal, Herzinsuffizienznetzwerk ein ganz entscheidendes Thema. Die Verzahnung vom stationären zum niedergelassenen Kardiologen und auch zu den Hausärzten. Gegebenenfalls heutzutage auch mit Apps, dass man Patienten Herzinsuffizienz-Tagebücher auch elektronisch mitgibt, wo auf Symptome, auf Gewicht geachtet wird, auf solche Dinge. Ja. Das ist sicherlich viel noch an Potenzial.
Ja. Da gibt es noch einen neuen Player auf dem Markt, der so ein bisschen im Hintergrund ist, aber Vericiguat, auch ein neues Präparat, was so jetzt in den Leitlinien Einzug gefunden hat und was man einsetzen kann nach mehrmaliger Dekompensation. Genau. Ab und zu gibt es auch Kontraindikationen gegen die Fantastic Four, die du so genannt hast. Und wie siehst du deren Stellenwert, also den Stellenwert von Vericiguat als möglichen neuen Player?
Ja, also es ist auf jeden Fall gut, dass man noch einen extra Pfeil im Köcher hat. Genau wie du sagst, ist ja ein Präparat, was uns die Leitlinie empfiehlt bei Patienten, die immer wieder dekompensieren, dann ist das sicherlich noch eine ganz gute Option. Bei dem Vericiguat ist wichtig, man muss das ja auch auftitrieren. Man kann da nicht direkt, sag ich mal, mit der gescheiten Dosis starten, das dauert 2 Wochen. Das muss man dann, da muss man auf jeden Fall die Niedergelassenen gut mit anbinden, wenn man sagt, okay, wir versuchen das. Aber sicherlich gut, dass man noch eine extra Möglichkeit hat bei Patienten, die immer dekompensieren.
Ja. Ja. Wenn wir uns dann mal von der medikamentösen Therapie wegbewegen zur interventionellen Therapie, also Koronartherapie oder Klappentherapie oder auch Bypassoperation, operativer Therapie, das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Herzinsuffizienztherapie im Endeffekt. Ne? Und speziell die Klappentherapie oder strukturelle Therapie, also die Therapie von Herzklappen, ist ja auch oft unterschätzt, was das doch bringen kann, was wie der Benefit da sein kann.
Ja, also ich glaube, das ist essentiell bei der ischämischen Kardiomyopathie, dass man versucht, eine komplette Revaskularisation zu erreichen, dass das Herz wirklich optimal durchblutet ist. Ob nun interventionell oder durch Bypasschirurgie ist, glaube ich, erstmal sekundär. Und klar, sobald ich ein strukturelles Herzproblem habe, gilt es, dies eigentlich zu lösen, sei es halt die Aortenklappenstenose oder halt auch die mitrale Insuffizienz. Auch heutzutage ist ja die Tricuspidalinsuffizienz gegebenenfalls auch interventionell angehbar. Das muss man, glaube ich, jedes Mal sehr gut individuell für den Patienten evaluieren. Wovon profitiert er? Gerade wenn man eine kombinierte Wirzin hat, womit startet man? Behandelt man erst die Aortenstenose, danach die mitrale Insuffizienz? Das sollte man sich ja anschauen. Aber das Gesamtkonzept ist ja multimodal. Also so schön, wie du gestartet hast mit den, sag ich mal, nicht-medikamentösen Therapie, die medikamentöse Therapie und gleichzeitig aber schauen, welche strukturellen Probleme am Herzen kann ich dann auch noch lösen.
Hier gibt es auch noch das Stichwort Heart-Team oder Herz-Team und da ist ja die Zusammenarbeit von Kardiologie und Herzchirurgie extrem wichtig, speziell bei den strukturellen Herzerkrankungen, also Aortenklappenstenose, Mitralklappeninsuffizienz, Tricuspidalklappeninsuffizienz. Mein Eindruck ist, es klappt immer besser, die Zusammenarbeit, verglichen mit von vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Aber wie ist dein Eindruck, wie kommst du in der Kombination oder diesem Hard-Team-Konzept, wie kommt ihr da zurecht?
Ja, unbedingt. Ich glaube, das wächst zusammen. Und wenn du mich fragst, in 10 Jahren gibt es das, glaube ich, nicht mehr, Kardiologie und Kardiochirurgie. Das ist komplett zusammengewachsen. Ja. Und das gehört auch zusammen. Denn letztendlich muss man ja nicht wo der Patient als erstes aufschlägt, die Therapie starten, sondern was ist für den Patienten die richtige Therapie. Und dann muss man halt auch als Kardiologe mal schlucken und sagen, die Bypass-Operation ist die bessere Wahl, fällt uns schon schwer genug.
Richtig.
Aber andersrum genauso muss der Herzchirurg vielleicht auch sagen, das ist ein Patient, der eher von der TAVI oder eher vom MitraClip profitiert.
Ja. Und was kann man sagen zum Thema Rhythmustherapie, also antiarrhythmische Therapie, Rhythmusstörungen können ja auch häufig zu einer Herzinsuffizienz führen. Es gibt ja die ganze Palette an bösartigen, superventrikulären, ventrikulären Rhythmusstörungen. Wie siehst du da die Rhythmustherapie, auch elektrophysiologische Therapie, dass man sie nicht unterschätzt und immer wieder auch im Hinterkopf hat?
Nee, ist wichtig. Auch, wir brauchen gar nicht erst bei den malignen Rhythmusstörungen anfangen, sondern können mit dem ganz einfachen, ordinären Vorhofflimmern anfangen. Auch das weiß man ja, Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz verschlechtert das Outcome. Und auch da ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr eine Studie entschieden, die einem gezeigt hat, dass Patienten mit Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz von der Pulmonalvenenisolation profitieren, prognostisch. Und dementsprechend ist das sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil. Und neben der sag ich mal, elektrophysiologischen Therapie sicherlich auch das CRT- und ICD-System, wo die Patienten auch von profitieren.
Mhm. Genau, jetzt kommen wir dann zu den Devices. Das wird ja immer ausgeklügelter. Was gibt es da? ICD, CRT, Schrittmacher-CRT, ICD, verschiedenste Möglichkeiten. Da gibt es ja noch die kardiale CCM-Therapie. Also verschiedene Möglichkeiten, wie man angreifen kann. Wird das schon optimal ausgenutzt, deines Erachtens? Was hat sich da in den Leitlinien jetzt verändert auch zum Thema Devices?
Also, was sicherlich spannend ist, ist die Frage, braucht jeder, der eine eingeschränkte Pumpfunktion hat, eine Defi-Funktion? Auch da gibt es ja die Däne-Studie, die schon gezeigt hat, bei sag ich mal, älteren Patienten mit einer DCM, dass sie nicht zwingend davon profitieren. Ich denke, Patienten, die die Indikation für ein CRT-System haben, also einen Linkschenkelblock, eine QRS-Breite größer 150 Millisekunden, ist das immer noch ein tolles Device, eine tolle Möglichkeit. Und wir sehen da auch oft große klinische Erfolge, dass die Patienten wirklich danach es klinisch besser geht. CCM, ja, kann man darüber diskutieren. Bin ich persönlich kein allzu großer Freund von. Also die Datenlage hat mich nicht so von überzeugt. Jetzt gibt es natürlich hier, sag ich mal, Hissbündel und
Hazing, ja.
Genau, als Therapieoption. Das ist, glaube ich, ein spannendes Thema, gerade für Patienten, bei denen das CRT-System vielleicht nicht geklappt hat oder nicht funktioniert, wo keine schöne Zielvene gefunden worden ist, ist das sicherlich noch eine spannende Alternative.
Ja. Also mir fällt immer wieder auf im klinischen Alltag, dass man Patienten, denen man erstmalig ein ICD implantiert, die muss man gut aufklären.
Ja.
Die muss man auch aufklären über Nebenwirkungen, neben den OP-technischen Nebenwirkungen, dass man was Pneumothorax entstehen kann oder Infekt, auch dass es mal Fehlauslösungen des ICDs geben kann. Bei anderen Rhythmusstörungen oder einfach, weil die Sonde defekt ist. Das muss man ja schon, glaube ich, intensiv machen. Man hat immer wieder mal Patienten, die Fehlschocks haben, also fälschlicherweise eine Schockauslösung haben und dann darunter auch psychologisch leiden.
Ja, das ist
traumatisch empfinden.
Aber ich muss sagen, tatsächlich über die neue Herzinsuffizienzmedikation, dass wir deutlich weniger ICDs einbauen. Also wir haben tatsächlich, wir sehen die Patienten, die haben eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion, denken, naja, den sehen wir in 8 Wochen wieder. Wir haben im Prinzip den OP-Termin schon vorbereitet. Die Patienten kriegen oftmals halt eine Live-Vest bei uns mit, also diese tragbare Weste, die ihn vor plötzlichen Herztod schützen soll. Die kriegen ihre Fantastic vor, ihre Medikation, kommen dann zur Re-Evaluation der Pumpfunktion und die ist von 20 auf 40, 50% wieder angestiegen und die kommen ohne Defi aus. Ja. Und ich glaube, das ist was, wo man vor allen Dingen darauf achten muss, dass die Patienten nicht direkt ihren ICD eingebaut bekommen, sondern dass man diese Therapiephase auch abwartet und schaut, erholt sich der Ventrikel vielleicht wieder.
Vielleicht kannst du für alle Nicht-Spezialisten noch mal was sagen zu Live-Vest. Da sind, glaube ich, ein paar vielleicht dabei, die nicht genau wissen, was ist Live-Vest, wann kommt sie zum Tragen, im wahrsten Sinne des Wortes, und was muss man bedenken vielleicht?
Ja, genau. Also im Prinzip ist das der Notarzt, der einem ständig begleitet. Man trägt eine Weste, die durchgehend den Herzrhythmus überwacht und sollte das Gerät Kammerflimmern detektieren. Dann gibt das Gerät so ein Warnsignal ab, dass man im Prinzip, falls es eine Fehlmeldung ist, der Patient das selber noch wegdrücken kann. Und wenn er das nicht wegdrückt, dann wird letztendlich das Herz defibrilliert. Dann die Weste gibt einen Schock ab und kann somit das Kammerflimmern terminieren. Und das ist halt genau für die Patienten gedacht, zum Beispiel nach einem großen Herzinfarkt in den ersten 4 Wochen, wo man weiß, die haben statistisch höheres Risiko für den plötzlichen Herztod, aber man will hier nicht direkt diesen Defi einbauen. Bei einer Erstdiagnose einer eingeschränkten Pumpfunktion, wo man gesagt hat, naja, man weiß noch nicht, Wie entwickelt sich das Herz? Erholt sich das vielleicht unter der Medikation bei Patienten mit einer Myokarditis? Das sind alles so Patienten, die davon profitieren. Oder bei Patienten, du hast gerade die Sonnendislokation angesprochen, die vielleicht auch eine Sonnenendokarditis hatten, wo das Device ausgebaut werden muss und wo man die für diese Phase dann auch einmal bridgen muss. Also es ist sicherlich ein charmantes Device, um Patienten zu schützen.
Ja.
Wichtig ist bei der Weste, man muss sie halt auch tragen. Wenn die im Schrank hängt, hilft sie nicht.
Richtig, ne? Richtig. Das ist auch ein gutes Überwachungstool. Man kann ja auch so überwachen, wie compliant sind
die Patienten,
tragen sie die Weste wirklich. Da kommt man dann zum Bereich auch Telemedizin generell. Da gibt es ja viele Bestrebungen jetzt im ambulanten Bereich, eben Telemedizin zu forcieren. Also alle Patienten, die ein Device haben, vorrangig ICD, CRT, dass man sie viel engmaschiger kontrolliert mit verschiedenen Devices, wo man immer gucken kann, sind Rhythmusstörungen aufgetreten, die der Patient nicht gemerkt hat. Sind Rhythmusstörungen aufgetreten, die der Patient nicht so tangiert hat, aber trotzdem auch behandlungsbedürftig sind? Wie siehst du da das Potenzial der Telemedizin in Deutschland?
Also ich sehe da ein riesiges Potenzial, dass der Patient enorm von profitiert. Wo ich aktuell das Problem noch sehe, ist beim Reimbursement. Mhm. Das Tolle ist, also die Technik ist da, aber neben der Technik muss halt auch irgendjemand sein, der es auswertet. Also es nützt auch nichts, wenn der Chefarzt vom iPhone, von der Uhr, die ganzen EKGs geschickt bekommt und das sozusagen, sondern man muss das schon schauen, eigentlich, dass man eine HF-Nurse hat, die das auswertet, die sich mit dem Patienten auch wieder in Kontakt tritt. Und da sehe ich momentan noch die Schwierigkeit, es gibt die technischen Möglichkeiten, die aber noch nicht irgendwie refinanziert werden.
Ja, ja. Gerade wo du über technische Möglichkeiten sprichst, also dieser Apple Watch, das ist ja schon sehr beeindruckend, was sie aufzeichnen kann oder wie genau sie EKGs schon aufzeichnen kann. Ne?
Ja.
Und wie weit man schon da ist.
Da kommt vielleicht der Neurologe mit ins Spiel beim kryptogenen Schlaganfall. Also letztendlich, ich glaube, der Event-Recorder zumindest dafür ist ja eigentlich schon raus.
Ja, ja.
Ich empfehle das immer gerne, wenn ein Patient da ist, also was haben sie für ein Handy, holen sich eine Apple Watch oder auch andere Smartwatches können das ja mittlerweile auf einer ähnlich guten Qualität und das ist wirklich schon gut.
Ja. Ja. Wenn man jetzt nochmal zum Abschluss der großen Therapie geht, der Herzinsuffizienz, da gibt es ja quasi den Endpunkt, entweder sind das dann die genetischen Stammzelltherapien, die ja noch in den Kinderschuhen sind, was man beurteilen kann, oder eben große Transplantationen oder Devices wie LVADs oder ähnliches. Wie siehst du deren Stellenwert? Das ist ja wahrscheinlich nur den großen Zentren vorbehalten. Aber das wird ja auch schon mehr in der Kardiologie. Man sieht es heute häufiger mal, dass man das zumindest überlegt, andenkt. So ein LVAD, also ein künstliches Herz. Und wie siehst du den Stellenwert hier?
Ja, also auch da sehe ich doch einen deutlichen Stellenwert, dass wir, wenn wir das gesamte Spektrum von den anderen Möglichkeiten ausgereizt haben, ist das sicherlich immer noch eine gute Option. Also das LVAD entweder Bridge to Transplant oder auch als feine Lösung ist das sicherlich eine Möglichkeit. Und da kommt im Prinzip wieder das Netzwerk ins Spiel, dass man auch als mittelgroßes Haus seinen Partner hat, also ein großes Herzzentrum, eine Uniklinik, die einem dabei hilft, die man vorstellen kann. Das geht ja tatsächlich heutzutage auch alles online, dass man den Patienten einmal vorstellt, ob der vielleicht ein Kandidat dafür ist, von so einem LVAD oder auch von einer Transplantation zu profitieren.
Wir sind ja noch in Corona-Zeiten. Wir hoffen, es ist bald vorbei. Viele wird vielleicht auch interessieren, wie so die Myokarditiden oder ob Herzinsuffizienz bedingt durch eine Myokarditis mehr aufgetreten sind, deutlich mehr aufgetreten sind, vielleicht sogar durch Impfschäden aufgetreten sind. Ich habe das nicht so beobachtet. Wie ist so eure Erlebnisse in Fellbad? Myokarditiden mehr jetzt in Corona-Zeiten, auch schwere Myokarditiden, die eine Herzinsuffizienz nach sich gezogen haben?
Also schwere nein, mehr ja. Also wir haben doch einige Myokarditiden gesehen, die meisten haben einen ganz milden Verlauf, wo wir es im MRT einfach gesehen haben, vielleicht ein bisschen NT-proBNP freigesetzt, das haben wir schon gesehen. Was wir deutlich mehr gesehen haben, sind thromboembolische Ereignisse. Mhm. Viele Lungenembolien, unklarer Genese, viele Thrombosen.
Ja.
Das fand ich schon sehr beeindruckend, wo man sagt, Mensch, wo kommen die ganzen Embolien auf einmal her?
Ja.
Und auch das haben wir tatsächlich deutschlandweit in unseren Kliniken gesehen, dass da tatsächlich signifikant mehr thromboembolische Ereignisse gewesen sind.
Ja, ja. Gut, vielleicht noch einen letzten Punkt, der auch noch in den Leitlinien hochgehalten wurde, Eisensubstitution, vielleicht bei vielen älteren Patienten, die wir einfach haben, auch mit Herzinsuffizienz. Was ist der Stellenwert Eisensubstitution oder Anämieabklärung?
Ja, also auch das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das wird tatsächlich immer noch unterschätzt. Und gerade in Zeiten des DRGs und der Liegedauer, man guckt, der Patient muss schnell wieder raus aus der Klinik. Aber tatsächlich profitieren die Patienten von einer Eisensubstitution. Und das sollte in aller Regel eine IV-Eisensubstitution sein, weil es einfach viel besser funktioniert, den Eisenspeicher wieder aufzufüllen. Und da reicht eigentlich ein stationärer Aufenthalt aus. Es gibt ja verschiedene Präparate, wo man wirklich innerhalb der einen Woche eine gescheite Eisensubstitution hinbekommt. Natürlich muss man dann gegebenenfalls differenzialdiagnostisch auch mal gucken, warum ist das Eisen so niedrig. Es sind ja oftmals multimorbide Patienten, dass man da einmal auch über den kardiologischen Tellerrand hinausschaut und vielleicht zum ursprünglich internistischen Blick auch mal wieder zurückkehrt.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Lars. Ich glaube, wir haben einen kurzen Roundup gemacht über die neuen Leitlinien und was aktuell wichtig ist in der Herzinsuffizienztherapie. Und Kai, wenn du keine neurologische Frage mehr hast, oder?
Habe ich da nicht. Also vielen Dank, es war super, euch zuzuhören. Hat total Spaß gemacht. Ich habe so ein paar Buzzwords mitgenommen sozusagen, also zum Beispiel Fantastic Four, das fand ich sehr eingängig.
Ist nicht von mir, muss ich sagen.
H-Team fand ich auch gut. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es eine sehr gute Strategie gibt der Behandlung der Patienten. Trotzdem ist mir wieder aufgefallen, wie sehr das auch abhängt davon, ob die Patienten mitmachen sozusagen. Mhm. Mir ist das letzte Mal aufgefallen bei einer Parkinson-Patientin, wo ich mir ganz viele Sachen ausgedacht habe. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass sie die Medikamente nicht genommen hat. Und das fand ich spannend, dass du das auch berichtet hast, Jan, dass natürlich auch die Compliance bei der Medikamenteneinnahme entscheidend ist und natürlich auch bei den nicht-medikamentösen Maßnahmen.
Richtig, richtig. Also.
Prima. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Hat super Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder.
Ja, vielen Dank. Wieder.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt@klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.